da der große Feiertag, der unserem Land am wenigsten bekannt ist. Und da ist es sehr gut, dass wir mit den ganzen Online-Gottesdiensten zusammen heute diese Botschaft über Pfingsten in unser Land ganz neu hineinbringen und Licht in dieses Dunkel sprechen. Und wenn wir an Pfingsten denken, geht es jedem von uns sicherlich ein bisschen anders. Jeder hat andere Erwartungen, Vorstellungen über diesen Pfingsttag, über den Heiligen Geist, alles, was damit zusammenhängt. Vielleicht denken wir auch ganz schnell an die Jünger, an die Apostel, vielleicht noch ein paar andere Leute, die still und leise in einem dunklen Zimmer verbarrikadiert sind, weil ihr Messias ja jetzt nicht mehr da ist. Und dann werden sie in diesem Raum vom Heiligen Geist überrascht. Ich möchte heute aber etwas früher ansetzen, etwas viel, viel früher, nämlich an den Anfang gehen, so weit zurück, wie es nur geht, nämlich zu den ersten Seiten unserer Bibel. Und ganz am Anfang wird ja berichtet, wie so die Anfänge der Menschheit waren, wie sie Gott dann späteren Generationen offenbart hat. Daher werden diese ersten 11 Kapitel von 1. Mose auch die Urgeschichte genannt. Die Urgeschichte, also die Anfänge der menschlichen Geschichte, könnte man sagen. Und in diesen Kapiteln geht es inhaltlich darum, wie Gott das Universum geschaffen hat, wie Gott die ersten Menschen auf die Erde gesetzt hat. Es wird über den ersten Tatort in der Geschichte berichtet, Kain tötet Abel. Dann kommt Noah und die weltweite Flut. Und diese Urgeschichte endet mit dem sogenannten Turmbau zu Babel. Alles Geschichten, die so ziemlich in jeder Kinderbibel drin sind, die wir zu Hause haben und unseren Kindern vorlesen. Kain und Abel weicht manchmal ab, ist nicht immer drin. Aber die anderen Geschichten sind alle dabei. Also sehr bekannt. Aber mit meinem ganz kurzen Ausflug in diese Urgeschichte möchte ich nicht auf die ganzen spannenden Fragen eingehen, die dazu natürlich da sind. Dazu reicht leider die Zeit nicht. Sondern ich möchte vielmehr auf Verhaltensmuster eingehen, die wir in diesen 11 Kapiteln sehen. Die wir auf der einen Seite bei Gott in diesen 11 Kapiteln sehen und auf der anderen Seite bei uns Menschen. Schauen wir zuerst auf Gott. Wie wird Gott uns in diesen ersten 11 Kapiteln der Bibel vorgestellt? Nun, zunächst sehen wir, dass er sich mächtig ins Zeug legt, um ein Universum und die Erde zu schaffen, die mehrere tausend Jahre halten sollte und die Menschen auch genauso lange erforschen dürfen, ohne ein Ende zu finden. Also er legt sich mächtig ins Zeug. Dann setzt er Menschen in die Welt hinein, auf die Erde, mit einem Ziel. Das sehen wir in der Urgeschichte, aber auch darüber hinaus. Und dieses Ziel hat so einen physischen Aspekt, aber auch einen metaphysischen Aspekt. Den physischen Aspekt, den könnten wir so zusammentragen: Das Ziel für die Menschen ist, die Erde zu bevölkern und zu kultivieren. Das ist der Auftrag, den Gott Adam und Eva am Anfang gibt und der sich durchzieht durch die ganze Bibel. Der metaphysische Aspekt kommt da mitten hinein, wenn es heißt, die Erde in persönlicher Gemeinschaft mit Gott zu bevölkern und zu kultivieren. Das ist Gottes Ziel mit der Menschheit bis heute. Das Ziel hat sich von ihm nicht verändert. Es ist das Ziel, das er mit uns hat. Und genau deshalb hat Gott dir und mir auch die Möglichkeit gegeben, freie Entscheidungen zu treffen. Wir dürfen wählen, ob wir diesem Ziel näher kommen wollen oder nicht. Es ist dir und mir selbst überlassen. Wir dürfen entscheiden, ob wir dieses Freundschaftsangebot Gottes, das da drin steckt, ob wir es annehmen oder nicht. Denn wenn Gott uns diese Freiheit nicht gegeben hätte, wäre es ja keine echte und persönliche Gemeinschaft mehr. Aber dass Gott diesen Weg mit uns Menschen einschlägt, würde ihn unendlich viel kosten. Das sehen wir durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Aber trotzdem, obwohl er das wusste, trotzdem hat er sich für diesen Weg entschieden. Und da kommen jetzt wir Menschen ins Spiel. Ganz unterschiedliche Menschen begegnen uns in der Urgeschichte. Welches Verhaltensmuster sehen wir dort? Was zeichnet uns Menschen aus? Und da ist es eigentlich ganz egal, ob wir Adam und Eva anschauen, Kain, Noas Generation oder dann auch später die Menschen, die den Turm in der Stadt Babel gebaut haben. Wir sehen immer dasselbe Muster. Der Mensch lebt Gottes Ziel bis zu einem bestimmten Grad aus. Gerade wenn wir den ersten Teil nochmal nehmen, die Erde bevölkern und kultivieren, da macht er richtig große Fortschritte innerhalb der Urgeschichte. Die Entwicklung, die Ausbreitung, die die Menschheit macht, ist super. Sie erfüllen dieses Ziel, aber den zweiten Aspekt, den füllt der Mensch meistens etwas anders, nämlich die Erde, die Erde nach eigenen Vorstellungen bevölkern und kultivieren. Es ist nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott, wie er sich das vorgestellt hat, sondern der Mensch macht es nach seinen eigenen Vorstellungen. Und das ist genau die Freiheit, die Gott uns ja gegeben hat. Und wir nutzen sie, mal positiv, oft leider negativ. Und so entfremden wir uns von Gott. Und gleichzeitig, während wir uns von Gott entfremden, entfremdet die Menschheit sich auch voneinander. Wir sehen, dass Stolz und Hochmut zwischen Gruppen und zwischen Familien entstehen, sie sich voneinander distanzieren. Wir sehen, dass Hass, Anfeindung und Mord in die Welt hineinkommt. Und das geht jedes Mal so weit, bis Gott eingreift. Die Menschen haben Jahre, Jahrzehnte, haben Zeit, um selber ihren Weg mit diesem Ziel zu gehen. Aber irgendwann, so sehen wir es jedes Mal in der Urgeschichte, greift Gott ein. Und er greift auch immer im selben Stil ein. Er straft das Unrecht, aber ermöglicht einen Neuanfang. Er straft das Unrecht, aber ermöglicht einen Neuanfang. Das sehen wir zum Beispiel bei Adam und Eva, nachdem sie aus dem perfekten Garten rausgeschickt werden, rausgeschmissen werden und nie wieder zurückkommen dürfen. Gott ermöglicht ihnen einen Neuanfang in einer neuen, härteren Umgebung, aber dennoch dürfen sie neu beginnen. Das Ziel bleibt gleich, die Bedingungen ändern sich aber. Dann bei ihrem Sohn, bei Kain, handelt Gott genauso. Er bestraft ihn, indem er ihn aus dieser Familiengemeinschaft rausnimmt und sagt, du musst jetzt ohne deine Familie weiterleben. Aber er schafft auch gleichzeitig wieder einen Neuanfang, indem er ihm sagt, du wirst aber nicht der Rache deiner Familie ausgesetzt, sondern ich werde dich dafür beschützen. Du kannst dort in diesem Land, wo ich dich hinschicke, neu anfangen. Noas Generation wird auch bestraft. Für ihren gottlosen Lebensstil, so sehen wir es ganz kurz beschrieben in der Urgeschichte. Aber Noas Kinder, die dürfen natürlich wieder neu anfangen und Gott fängt neu an, die Geschichte der Menschen zu schreiben. Und zu guter Letzt fehlt noch die Geschichte mit dem Turmbau. Dort, wo die Menschen sich zusammentun, um für ihre damaligen Verhältnisse einen riesigen Turm zu bauen in einer Stadt, der quasi die Stadt, die ein Sinnbild für ihren Hochmut, für ihre Selbstüberschätzung ist. Und auch da greift Gott ein, indem er die Sprachen einfach durcheinander bringt, sie nicht mehr kommunizieren können und dadurch natürlich auch das Bauvorhaben scheitert. Aber wenn man dieses Kapitel aufmerksam liest, merkt man, dass hier etwas anders ist. Gott straft und die Geschichte geht nicht weiter. Es kommt einfach ein Geschlechtsregister mit den Generationen, die danach folgen. Der Neuanfang, diese Möglichkeit weiterzumachen, die fehlt irgendwie. Gott straft, aber schenkt scheinbar keinen Neuanfang. Und Gerhard von Rath, jeder Theologe kennt ihn, ist einer der bekanntesten Alttestamentler, hat dazu Folgendes geschrieben. Ist das Verhältnis Gottes zu den Völkern nun endgültig zerbrochen? Ist Gottes gnädige Geduld nun doch erschöpft? Und hat Gott die Völker im Zorn immer verworfen, für immer verworfen? Das ist die lastende Frage, der kein nachdenklicher Leser von Kapitel 11 ausweichen kann. Ja, man kann sagen, dass unser Erzähler durch die ganze Anlage seiner Urgeschichte diese Frage geradezu erzeugen und in all ihrer Schwere wach werden lassen will. Hatte Gott es irgendwann satt mit uns? Hat er die Hoffnung in uns verloren, in sein Projekt? Die Antwort ist natürlich ein ganz klares Nein. Wir sind ja immer noch da. Wir glauben noch an Gott. Es ging weiter. Und das erkennen wir daran, dass nach dem Turmbau, nach diesem Bericht, eben nicht nur diese Geschlechterreihenfolge kommt, sondern dass es danach mit Abraham losgeht. Und man könnte sagen, dieser Neuanfang, den wir sonst immer nur in wenigen Zeilen vorher beschrieben gesehen haben, ist jetzt der Rest des Alten und des Neuen Testaments. Gott startet einen umfassenden Neuanfang, für den er sich sehr, sehr, sehr viel Zeit lässt. Dieser Neuanfang fängt, wie gesagt, mit Abraham an. Und Gott sagt ihm, dass durch ihn, durch seine Generation, durch seine Nachkommen die ganze Welt gesegnet werden soll. Das ist der Anfang dieses Restarts. Gott hält an seinem Ziel mit den Menschen fest. Er will nach wie vor, dass jeder Mensch eine persönliche Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und der Höhepunkt dieses umfangreichen Restarts sehen wir im Tod von Jesus Christus, im Sohn Gottes. 40 Tage nach seiner Auferstehung ist er noch mit seinen Jüngern unterwegs, steigt dann aber in den Himmel auf, zurück zu Gott, damit er den Heiligen Geist auf die Erde senden kann. Pfingsten ist also quasi der Schlussakkord, der letzte Akt dieses umfangreichen Restarts, den Gott so lange geplant hat. Darum lasst uns mal in die Apostelgeschichte reinschauen und einfach mal nachlesen, was da steht. Gerald, klickst du dann immer weiter? Schließlich kam es, so lesen wir es in der Apostelgeschichte 2, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Das auf wenige Zeilen zusammengefasst, was sich am ersten christlichen Pfingstfest zugetragen hat. Und das, was damals passiert ist, das können die Leute, die Augenzeugen, ganz schwer fassen. Wir sehen immer wieder, dass sie Vergleiche gebrauchen, um das beschreiben zu können, was sie dort überhaupt erlebt haben. Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm. Oder gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen. Also stell dir mal vor, du würdest so etwas sehen. Wie könnte man das überhaupt beschreiben? Also immer wieder müssen sie sich behelfen mit Vergleichen, um das darzustellen. Das, was sie hier sehen, sprengt die menschliche Realität. Und es ist so einmalig, dass ihnen sogar die Worte zur Beschreibung fehlen. Aber das Ganze passiert natürlich nicht unbemerkt. Jerusalem war zu diesem hohen Fest der Juden voll. Und sie hören diesen lauten Wind, sie hören dieses Brausen und kommen alle angelaufen und hören die Apostel und die bei ihnen waren in ihrer eigenen Muttersprache reden. Obwohl die Jünger natürlich alle aus Galiläa kommen und nicht diese Sprache kannten. Schließlich ergreift Petrus das Wort und fängt an, mit den Juden zu reden. Und da schauen wir wieder rein. Und ich lese weiter aus Apostelgeschichte 2 ab Vers 14. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und nun folgt ein Zitat aus dem Prophetenbuch Joel. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ein langes Zitat aus dem Prophetenbuch Joel, aus dem Alten Testament. Und Petrus leitet mit diesem Zitat, indem er an dieser ganz besonderen Situation Joel zitiert, leitet er eigentlich das letzte Zeitalter ein. Das heißt ja am Anfang, am Ende der Zeit. Und Petrus sagt, jetzt ist dieses Ende eingetreten. Dieses Ende der Zeit ist jetzt gekommen. Und er spricht quasi ein neues Zeitalter an, das sich bis zum zweiten Kommen von Jesus erstrecken wird. Es ist also ein Zeitalter, eine ganze Zeitepoche, die er hier im Blick hat. Wahrscheinlich wusste Petrus gar nicht, wie lange diese Zeitepoche eigentlich dauern wird, aber er wusste, jetzt fängt das Ende an und es ist wirklich zu Ende, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit das zweite Mal wiederkommt. Und dieses Zeitalter, so sehen wir es im ganzen Zitat, ist durch eine Person gekennzeichnet. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Wenn wir also Petrus' Interpretation von Joel nehmen, könnten wir eigentlich sagen, dass jetzt das Zeitalter des Heiligen Geistes ist. Das Zeitalter des Heiligen Geistes ist mit diesem Pfingsten damals eingeläutet worden und es zieht sich, bis Jesus wiederkommt. Wir leben also in diesem Zeitalter des Heiligen Geistes. Bisher war es nämlich so, dass der Heilige Geist immer nur auf einige wenige im Alten Testament gekommen ist. Zum Beispiel Könige oder die Propheten, ein paar andere ausgewählte Leute, auf die Gott seinen Heiligen Geist gelegt hat. Aber jetzt sollte es grundlegend anders werden. Jetzt sollte der Heilige Geist auf alle ausgegossen werden, so heißt es hier, die an ihn glauben, die Gott nachfolgen. Und das sollte ganz ungeachtet davon geschehen, welches Geschlecht man hat, wie alt man ist oder welchen sozialen Status man hat. Also eine Revolution, etwas ganz Neues ist hier angebrochen. Und dadurch, dass Petrus dieses Zitat aufgreift, zeigt er, dass das schon lange vorher von Gott geplant wurde, dass das sein Ziel war mit der Geschichte der Menschen. Und das sehen wir auch in einem anderen Prophetenbuch aus dem Alten Testament. In Jeremia 31 heißt es in Vers 33, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Und das haben wir gerade schon kurz gesehen. Es ist wirklich völlig anders als das, was vorher da war. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seinem Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Das neue Zeitalter vergleicht Jeremia also mit einem neuen Bündnis, das Gott mit den Menschen eingegangen ist. Und dass der Heilige Geist jetzt in uns drinnen lebt, wirklich in uns drinnen, in jedem Nachfolger, bedeutet, dass Gottes Ordnungen, seine Vorstellung jetzt in uns leben mit seinem Heiligen Geist. Seine Vorstellungen sind jetzt in uns. Das Ziel, das der Mensch eigentlich Zeit seines Lebens verfolgt hat, nämlich die Erde zu kultivieren und zu bevölkern, nach eigenen Vorstellungen, hat Gott jetzt grundlegend umgekrempelt, indem er seine Vorstellungen in uns hineingelegt hat, in unser Herz geschrieben hat, so wie es hier bei Jeremia heißt. Und weil jeder von uns, jeder Nachfolger Jesu Gottes Geist hat, da lässt das Neue Testament keine Fragen zu. Jeder Nachfolger hat den Heiligen Geist, muss niemand mehr darüber belehrt werden, wer Gott ist. Es ist eine Offenbarung, ein Enthüllen für alle Menschen, die an ihn glauben. Jeder kann jetzt persönlich Gemeinschaft mit Gott haben. Und damit ist Gott an sein Ziel angekommen. Das Ziel, das er seit der Urgeschichte verfolgt, nämlich in persönlicher Gemeinschaft mit den Menschen zu leben, hat er jetzt in diesem Zeitalter erreicht. Durch den Heiligen Geist in uns hat jeder von uns diese Beziehung zu ihm. Und mit dem Heiligen Geist in uns gewinnt diese Beziehung an einer Intensität, die es so vorher nie gegeben hat. Gott wirkt nicht von außen auf die Menschen ein, auf ihren Verstand, auf ihr Herz, sondern von innen heraus. Er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und das ist seit Pfingsten möglich. Spannend ist, dass Gott sich dafür über 2000 Jahre Zeit gelassen hat. Wenn wir die Zeit von Abraham bis Pfingsten nehmen, sind es über 2000 Jahre, um an diesen Punkt zu kommen, um sein Ziel zu erreichen. Das heißt eigentlich, dass wir die Bedeutung des Heiligen Geistes gar nicht überschätzen können, oder? Die Bedeutung des Heiligen Geistes können wir nicht überschätzen. Wenn Gott sich 2000 Jahre dafür Zeit gelassen hat, ist die Bedeutung enorm. Und wenn der Heilige Geist das geniale oder das grandiose Finale von Gottes Plan ist, dann sollte der Heilige Geist in seinem Zeitalter doch eine zentrale Rolle bei dir, bei mir, bei uns als Gemeinde spielen, oder? Wie erleben wir denn den Heiligen Geist? Wie erlebst du den Heiligen Geist ganz persönlich in deinem Leben? Bist du davon überzeugt, dass er dich und dein Umfeld auch heute noch überraschen kann, so wie er die Jünger an Pfingsten und ganz Jerusalem überrascht hat? Enthüllt der Heilige Geist auch heute noch göttliche Geheimnisse, die vorher nicht so wirklich bekannt waren? Heilt er heute noch kranke Menschen? Verleiht er heute noch Menschen die Gabe und Fähigkeit, in Sprachen zu reden, die sie vorher nicht gelernt haben? Wenn der Heilige Geist das grandiose Finale Gottes ist, können wir seine Bedeutung gar nicht überschätzen und müssen uns eigentlich immer wieder neu von ihm überraschen lassen. Denn seine Kraft ist unendlich. Und wir können ihn nicht mit unseren Worten beschreiben oder erfassen, wozu er imstande ist. Darum lasst uns doch einfach mal gespannt sein und uns vom Heiligen Geist immer wieder neu überraschen lassen. Und ein letztes noch zum göttlichen Plan. Gott hat sich, wie gesagt, 2000 Jahre Zeit dafür gelassen, um an diesen Punkt zu kommen. Und die Frage ist ja, musste Gott sich eigentlich so lange Zeit lassen, weil erst dann der richtige Zeitpunkt da war, wo er dann endlich an sein Ziel kommen konnte? Oder hat er diese 2000 Jahre ganz bewusst auf diesen Höhepunkt hinzugeführt und zugespitzt, um an dem Zeitpunkt, den er schon von Anfang an vorgesehen hat, das zu erreichen? Lenkt er die Geschichte oder reagiert er nur auf die Entwicklung in ihr? Und falls du und falls wir Gott zugestehen, dass er die Geschichte der Welt lenkt, dass er immer wieder mal so ein bisschen steuernd eingreift, ist es ja noch eine ganz andere Frage, ob wir ihm dann noch zugestehen, das in unserem Leben ganz persönlich zu machen. Glaubst du, dass Gott dein Leben ganz persönlich leitet und lenkt und in der Hand hält. Ich glaube, solange unser Leben irgendwie in geregelten Bahnen verläuft, ist die Antwort für uns Christen meist sonnenklar. Klar, macht er. Aber was ist, wenn irgendwie schwere Rückschläge eintreten? Schwere Krankheit in unser Leben kommt oder in das Leben lieber Menschen von uns, wenn Angehörige früh sterben? Sage ich dann immer noch, klar, Gott lenkt die Geschichte von mir, von meinen Angehörigen. Hat Gott das zugelassen, fragt man sich dann ganz schnell. Und wenn nicht, warum hat er es dann wenigstens nicht verhindert? Er ist doch so mächtig. Er hat doch die Power, das alles zu tun. Ich würde gern eine für mich zufriedenstellende Antwort auf diese Fragen haben. Bis jetzt hat Gott sie mir aber noch nicht gezeigt. Ich habe sie noch nicht gefunden. Was er mir aber immer wieder deutlich gemacht hat, ist, ich bin da. Das sehen wir durch das Alte Testament hindurch, durch das Neue Testament hindurch. Und Gott hat es mir in Leid und Fragen und Trauer auch immer wieder gesagt, ich bin da. Und wenn ich dann sehe, dass Gott noch nicht mal seinen eigenen Sohn vor Leid und Schmerz und Tod bewahrt hat, dann will ich mich irgendwie an ihm festhalten und daran glauben, dass er lenkt, auch wenn ich es nicht verstehen kann, auch wenn ich es persönlich anders machen würde. Aber wenn er es schon bei seinem eigenen Sohn so gemacht hat, dann wird das schon richtig sein. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Und hier gilt das, was Petrus ganz am Ende von Joel zitiert hat. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und er spricht hier nicht zu irgendwelchen Menschen, die Gott nicht kennen. Er spricht hier zu den Juden, zu denen, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen sind und genau wussten, wer Gott ist. Aber er sagt, jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das gilt für dich, egal ob du an Jesus glaubst, ob du Gott kennst oder nicht. Und es gilt auch für dich, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Egal, welche Frage dich beschäftigt, egal, welche Not du hast, wie schwierig deine Situation gerade ist, das gilt für das ganze Zeitalter des Heiligen Geistes, bis Jesus das zweite Mal wiederkommt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dieser Einladung dürfen wir immer wieder folgen. Und wenn von euch hier vor Ort jemand das Gefühl hat, ich will dieser Einladung heute folgen, ich will Gott anrufen, dann kommt nach dem Gottesdienst einfach hier nach vorne. Hier werden Mitarbeiter bereitstehen, die mit euch beten können. Kommt zu mir, macht mit uns Pastoren einen Termin aus, was auch immer. Aber wenn da jetzt gerade etwas in dir drin bewegt ist, dann lass diese Chance nicht verstreichen, sondern ruf den Herrn an. Alleine mit anderen zusammen, nimm dir deinen Freund, deinen Partner dazu. Lasst uns dieses Angebot, das jetzt noch gilt, gebrauchen und den Namen des Herrn anrufen, damit wir aus der Situation, aus der wir gerettet werden sollen, gerettet werden können. Amen.
Doch du durch dein Blut. Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer war. Hier bin ich, demütig, weil du mich liebst, vergeben kann ich, weil du vergibst. Hier bin ich, weißt du, dich verlangt nach mir, heilig durch das Feuer in dir.
Ich fand ja die allergrößte Liebe da, wo du dein Leben gabst, das größte Opfer war.
Majestät.